Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere mit Achim Gerke.
Ja, Tag zusammen. Wilde Wunder heute mit einer zweiten Folge zu Dachsen. Ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, was ihr schreibt, was ihr vielleicht auch beitragen könnt aus eigenem Erleben, weil wie ich jetzt über Dachse spreche, ist es vielleicht nicht ganz typisch. Also ich fange ja nicht an mit Gewicht und Größe und wie gut sie sehen können und so mit diesen üblichen Artsteckbrief-Inhalten, sondern eigentlich ganz anders. Und ich verspreche euch auch, so geht's eigentlich weiter. Ja, es ist im Prinzip so wie häufig, wenn man mit mir unterwegs ist, dass ich vielleicht mit Aspekten komme, an die man vielleicht zuerst gar nicht denkt. Ich finde halt vieles spannend und bin ganz gespannt, ob ihr das auch spannend oder eher langweilig findet, wenn ich mich jetzt so ein bisschen tiefer heute vor allen Dingen mit Dachsbauten beschäftige. Ich muss dazu sagen, ich fand Dachsbaue schon seit längerem interessant. Also es fing dann damit an, dass ich in der Wildnisschule im Teutoburger Wald natürlich bei unseren Rundgängen, bei einzelnen Umherstreifen einfach verschiedene Baue auch gefunden habe. Und weil ich mich dann dort auch mit Spurenlesen beschäftigt habe, natürlich auch der Frage, wer wohnt denn hier eigentlich? Und im Zuge dessen bin ich auf verschiedene Literatur, auf andere Leute gestoßen, die mir was dazu sagen konnten. Und da hat sich mit der Zeit ein Bild zusammengesetzt, was ich auch in meinen Seminaren häufig vermittelt habe. Und das fasse ich jetzt vielleicht mal kurz zusammen. Naja, man kann, also im Großen und Ganzen, man trifft häufig so Bauten, die sind vielleicht so groß vom Eingang im Durchmesser vielleicht wie ein Handball, bis so auch größer, breiter, vielleicht wie eine große Melone, wie so eine oder wie so ein länglicher Kürbis, so richtig schon größer, wie so ein Medizinball fast, gibt es. Ne? Das ist das, was man häufiger findet. Und die Standardfrage ist dann eigentlich immer Fuchs oder Dachs. Ne? Es kommen natürlich auch, gibt auch andere Tiere, die Höhlen bauen, Kaninchen, Marder teilweise auch mal und so weiter. Da kommen wir dann später vielleicht auch nochmal zu. Aber so das Häufigste so in unseren Breiten, Ruhrgebiet, Teutoburger Wald, so Mitteldeutschland, Mitteleuropa ist Fuchs oder Dachs. Ich habe auch jetzt schon Wolfshöhlen gesehen. Die sind dann doch eine Ecke größer. Und die ich kenne, haben jetzt auch nicht so viele Eingänge. Und man kann dran anhand der Menge des Auswurfs, also des Erdhaufens davor, dann auch Rückschlüsse drauf ziehen, wie groß die eigentlich sind, und kann dann noch schon ganz gut entscheiden. Aber jetzt vielleicht mal dazu, wie sieht denn so ein Dachsbau aus? Was man da häufig findet in Beschreibung ist, Fuchsloch ist eher rund, Dachsbau ist eher quer oval, also erst eher breit. Und dann wird auch eine Größe beschrieben, die häufig größer ist als die des Fuchses. Fuchs hat davor vor dem Loch so einen längeren aufgehäuften Sandhaufen, der eher länglicher ist. Und der Dachsbau hat eher sowas mit einer Rinne drin und einen großen Balkon. Dann heißt es Fuchsbauten, da riecht es häufig, da liegen dann Nahrungsreste herum oder auch alte Schuhe oder so etwas, weil die halt so verspielt sind. Und bei Dachsbauten sind Dachstoiletten in der Nähe. Und sonst ist es aber sauber, weil die scheißen halt nicht in den Bau rein. Da ist es halt sauberer und da riecht es nicht. Das wäre auch ein Unterscheidungsmerkmal von Fuchs- oder Dachsbau. Wenn ich jetzt da drauf schaue, auf die Dachsbauten, die ich kenne, dann ist es so, dass ich verstehe das mit der Rinne, ich verstehe das mit dem Balkon, aber das sind halt nicht alle Löcher, die so aussehen. Ne, da muss man wirklich unterscheiden. So ein Dachsbau kann groß sein, wie groß, wie alt und alt. Ein Dachsbau kann groß und alt sein, wie groß, wie alt. Dazu sage ich gleich nochmal was zu. Aber wichtig wäre jetzt an dieser Stelle erstmal zu sagen, es gibt unterschiedliche Löcher, Ein-Ausgänge mit unterschiedlicher Funktion und unterschiedlichem Alter. Also jetzt zu sagen, dass ein Dachsbau immer breiter ist und nicht rund und dass davor immer so eine Rinne zu sehen ist, das ist einfach nicht richtig. Es gibt auch welche, da sieht man keine Rinne, da ist der Balkon auch nicht so groß und da ist auch kein Streu. Also das, was da häufig beschrieben wird, ist halt der Haupt- oder das derzeitige, eins der derzeitigen Haupt-Ein- und Ausgänge in einen Bau. Die sind dann wirklich häufig größer. Da gibt's diese Rinne, die kommt dadurch zustande, dass der Dachs Transporte durchführt, meistens an Erde oder an Streu, an Stroh, entweder um da den Wurfkessel im Dachsbau auszupolstern oder um sich auf die Winterruhe vorzubereiten, also um da sich in dem Schlafkessel es gemütlich zu machen. Und das macht der Dachs nicht, indem er das ins Maul nimmt und durch die Gegend trägt. Das wäre wahrscheinlich auch schwierig in den Bauten, sondern er schiebt das rückwärts durch die Höhlengänge. Und durch dieses Schieben mit halt immer dem Hintern voran entsteht diese Rinne, die man dann an den, die man am Eingang sieht. Und man sieht halt manchmal, je nach Jahreszeit, dann auch Gras oder Strohreste, die dann da noch liegen und die im Alter nicht zu dem passen oder im Bewuchs, was da sonst in der Nähe herumliegt. Diese Rinne, die ist dann am Eingangsbereich häufig, hat die noch so eine Kurve und dann entsteht, und dann ist so ein großer Balkon, also so eine große Aufhäufung an Erde, die mehr oder weniger fest sein kann. Wenn der Eingang frisch ist, ist das alles recht locker. Es kann aber schon sehr alt und sehr fest sein, teilweise mit dann aber was Frischem obendrauf. Also wie die Oberfläche aussieht, daran sieht man eigentlich immer, wird das Loch aktuell benutzt oder nicht. Also ist es oben lose, ist da was frisch aufgeworfen, sieht man da frische Trittsiegel, also frische Fußspuren oder nicht. Es gibt noch weitere Hinweise darauf, ob es ein Dachsbau ist. Ein Fuchs, ihr könnt ja mal zusehen, entweder habt ihr selber einen Hund oder jemand eurer Nachbarn oder Freunde hat einen Hund. Achtet mal drauf, wie so ein Hund gräbt. Die graben halt mit den Vorderpfoten frontal vorm Körper und es wird durch die gespreizten Hinterbeine nach hinten geworfen, gewühlt. Und so entsteht, so könnt ihr euch vorstellen, entsteht ein länglicher, sich nach hinten verbreitender Haufen an losem, aufgeworfenen Material. Und im Bau sieht man vor allen Dingen, wenn Kratzspuren, dann eher vertikale oben. Und an der oberen Seite, an der hinteren Seite. Dachse graben eher seitlich. Also da sieht man in den Seitenwänden vor allen Dingen dann Kratzspuren. Und man kann schon so ein bisschen Rückschlüsse ziehen. Es graben schon meistens eher die größeren Tiere. Und wer schon mal gesehen hat, wie so ein Dachsfuß, so ein Vorderfuß aussieht, die sind halt schon recht kräftig. Die Grabkrallen sind lange, lange Nägel und sehr kräftige Nägel und die Pfote ist vorne verbreitert. Also wenn die noch das zu Grabschaufeln machen, also die Zehen ein bisschen spreizen, dann werden das sehr breite, kräftige Krallen abdrücken. Und wenn wir jetzt auf so einen Erdhügel, auf so einen frischen Haufen schauen und da sind so trapezförmige Abdrücke drin, dann also nicht so oval wie beim Fuchs, sondern hinten schmaler, vorne breiter werdend und dann sieht man die Zehen nicht wie bei Hund oder Katze so ein bisschen versetzt, die Mittelzehen, sondern eher nebeneinander und man sieht halt sehr häufig wirklich diese Krallenabdrücke davor noch, dann weiß man, hier ist ein Dachs hergelaufen. Und wie gesagt, schaut auf die seitlichen Höhlenwände, ob da seitliche Kratzer dran sind. Das ist so ein Hinweis. Weitere Hinweise sind dann so Vertiefungen, dreieckige, tiefer werdende Vertiefungen im Höhlenbereich. Steht manchmal auch in der Literatur, also man könnte einen Dachsbau an den Latrinen erkennen im Eingangsbereich. Das ist aus meiner Sicht eine Fehldeutung. Wenn ihr andere Meinungen, andere Beobachtungen habt, sagt mir das gerne. Zwar sehen Latrinen ähnlich aus, aber die sind aus meiner Sicht eher entfernt vom Bau und nicht direkt am Höhleneingang. mal nebenbei gesagt, ich würde auch nicht neben meine Tür scheißen, sondern mir da einen Ort suchen, der ein bisschen weiter entfernt ist. Und so machen das die Dachs aus meiner Sicht auch. Das sind eher im Bereich der Reviergrenzen, eher weiter entfernt, sind solche Latrinen. Auch so etwas zugespitzte Vertiefungen, die dann zur Spitze hin tiefer im Boden sind. Da findet man aus meiner Sicht drei verschiedene Dachsspuren, die ähnlich aussehen. Zum einen die als Latrinen, wie gesagt, benutzt werden. Ich glaube, die anderen beiden Formen dienen eher der Nahrungssuche. Und das können sowas wie Larven sein, das können sowas wie Ameisennester sein, Mäusenester, die der Dachs dann schon gezielt aufsucht und ausgräbt. Und wieso zwei verschiedene? Es gibt welche, die aus meiner Sicht mit den Krallen gegraben werden. Da sieht man dann auch wirklich die Grabkrallen, Kratzspuren drin. Und andere werden mit dem sehr stabilen Nasenbereich in den Boden gestoßen. Also wenn der Boden weich ist, stößt der Dachs damit in den Boden und kann ähnliche Vertiefung erzeugen. Und gewöhnlich sieht man im Bereich des Dachsbaus häufig solche Vertiefungen auch. Also die suchen auch direkt da nach Nahrung. Okay, was findet man noch am Dachsbau? Erstmal sind es häufig mehrere Löcher, manchmal sogar viele Löcher. Manchmal sieht so ein Bau fast wie so eine Motocross-Strecke aus. Wirklich viele solche Balkone, solche Erdhügel, die teilweise recht groß sind. Und dann auch Verbindungswege dazwischen. Ich komme später nochmal darauf, auf das Alter und wie diese Wege aussehen. Nee, oder ich mach's doch jetzt. Es gibt ja verschiedene Wildwechsel in der Natur, ne? Wildwechsel, Tierpfade. Es gibt Pfade, die werden von mehreren Tierarten benutzt. Die nennen wir dann auch so Autobahnen im Tierreich. Und es gibt welche, die werden nur von einer Tierart benutzt. Und Tiere haben ja wie wir ähnliche Bedürfnisse wie alles tierische Leben. Wir brauchen Schutz, wir brauchen Nahrung, wir brauchen Wasser. Schutz ist die Höhle und dann Nahrung. Was fressen sie? Viel Regenwürmer, viel Mäuse, Vogelgelege, Engerlinge, Insektenlarven, Obst, Bucheckern, Eicheln im Herbst. Also das hängt auch vom Jahresverlauf und vom Habitat ab, was sie fressen, was sie wie viel fressen. Und die Wege sind dann halt vor allen Dingen die Hauptverbindungswege vom Bau zum Wasser, zur Nahrung und in das Revier hinein mit den verschiedenen Schwerpunkten, die über das Jahr hinweg genutzt werden. Erstmal zur Nahrungsbesorgung, zum Markieren, zur Kommunikation mit den Nachbarclans vielleicht, aber vielleicht auch bei der Aufzucht, bei der Erziehung der Jungdachse. Ne? Es gibt über das ganze Jahr einfach verschiedene Aktivität, verschiedene Gründe für Aktivität und verschiedene Orte der Aktivität, aber es gibt immer diese Hauptverbindung, Schutz, Nahrung, Wasser. Und diese Hauptverbindungswege sind dann besonders ausgebaut, also besonders plattiert, könnte man sagen. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, ohne in der Natur zu sein, das zu erklären. Ich versuch's trotzdem. Stellt euch vor, ihr habt einen Laubboden, ihr seid im Buchenwald und ihr seht eine Stelle, wo häufiger Rehe herlaufen. Wie sieht das aus? Ne, ihr habt so einen lockeren Laubboden und da geht jetzt ein Tier, was ein bisschen schwerer ist, mit harten Paarhuferfüßen, also mit Schalen, in den Boden hinein. Da werden dann Blätter vertikal gestellt. Das sieht man. Man sieht so ein leichtes Muster. Hier könnte so eine Art Loch im Laubboden sein. Und wenn ihr so ein bisschen aus der näheren Betrachtung herausgeht und in eine Art Überblicksbild, dann seht ihr so ein leichtes Zickzack-Muster, ne? So im Abstand 40, 50 Zentimeter, je nachdem, wie groß das Reh ist, so zickzack über den Laubboden gelaufen ist. Rehe gehen schon manchmal ähnliche Wege, wenn es gute Wege über einen steilen Hang zu einem Bach gibt zum Beispiel. Aber sie gehen selten genau in derselben Spur. Also findet man bei Rehwechseln häufig, wenn es jetzt nicht gerade ein Durchgang an der Dornhecke ist, eher mehrere solche Zickzacklinien, die locker durch den Boden ziehen. Also man sieht da deutliche Störungen, auch über typische Wege, aber die sind nicht so deckungsgleich. Fuchs ist sehr viel leichter zum Beispiel, hat natürlich nicht diese harten Schalen, hat nicht so deutliche Abdrücke, geht schon gerne immer die gleichen Wege. Also er hat schon auch typische Orte, wo er gerne hingeht, und er hat typische Wege, wie er durch sein Revier patrouilliert, ist aber nicht ganz so treu, ist auch neugieriger, geht mal links, mal rechts, wenn er jetzt nicht gerade Entfernung überbrückt. Der Dachs, Dachsbauten können alt sein. Und Dachs, wie alt, ich sag gleich noch was zu diesem faszinierenden Punkt. Aber wir sind doch gerade bei den Spuren. Dachse gehen häufig die gleichen Wege, die sind dafür berühmt. Und die haben häufig Wege, wo nur sie drüber gehen. Und sie sind eher ein bisschen schwerer. Und Sohlengänge, also die ganze Sohle ist auf dem Boden. Und das führt dazu, dass man Wege hat, die sehr deutlich erkennbar sind, die nicht so von einzelnen Vertiefungen geprägt sind, sondern die so ein bisschen aussehen, als ob da eine Dampfwalze drüber gefahren wäre. Also da die Ränder dieses Weges sind ziemlich gerade und der Boden ist ziemlich gleichmäßig wie plattiert. Je nachdem, wie alt der Weg ist und wie häufig er benutzt wird, kann man sogar mit dem Finger fühlen, ist der Boden da deutlich härter als neben dem Weg. Und da die Breite des Weges kommt allein durch die Schulterbreite, durch die Abdrücke der großen Männchen zustande. Also so groß, wie die großen Männchen, die Rüden sind, in der Schulterbreite unten im Abdruck, in der Abdrucksbreite, so breit ist am Ende dann auch der Weg. Und da die kleineren Tiere sorgen dann dafür, dass nicht in der Mitte so ein Streifen entsteht, der frei bleibt, so dass es nicht nur diese zwei Fahrspuren gibt, sondern dass innen drin alles auch geplättet ist. Also nicht selten sind diese Wechsel völlig frei von Vegetation, weil die halt einfach platt getreten werden und weil die so lange in Benutzung sind. Und je deutlicher der Weg sichtbar ist, also wenn man jetzt an so einer Kreuzung steht und man sieht, von links nach rechts geht so ein Pfad, dann kann man versuchen zu erahnen, in welche Richtung der Weg deutlicher wird. Und das ist wahrscheinlich die Richtung zum Bau. Was sieht man noch am Bau? Was sind noch Zeichen? Also es gibt diese Kuhlen, es gibt diese vielen Löcher, es gibt diese vielen Hügel mit dem Auswurf, es gibt diese Rinnen. Es gibt häufig Kratzspuren an Bäumen, ne? Die dienen zum einen auch der Markierung des Revieres. Also da wird auch Duftstoffe werden da abgesetzt, sowohl aus den Analdrüsen wie auch aus Pheromondrüsen an den Pfoten. Und es dient wahrscheinlich auch dem Krallenschärfen. Und vielleicht ist es auch eine Art Dominanzverhalten. Man sieht auch bei Dachsen in Gefangenschaft, dass, wenn Stress besteht, dass sie auch ein erhöhtes Kratzbedürfnis haben. Also es können auch so Übersprungshandlungen teilweise sein, dass dann auch zur Kratzaktivität kommt. Daneben ist es immer gut, auch wenn man so einen Dachspfad sieht, dass man da mal schaut, wenn da zum Beispiel ein toter Baum quer liegt. Da springen ja Dachse meistens nicht drüber, sondern klettern drüber, und ab und zu rutscht einer ein bisschen auch ab. Also man sieht an diesen Dachsfaden, die über Holzstämme gehen, dann gerne mal, übrigens auch bei anderen Tieren, bei Dachsen sieht man es besonders häufig, dann auch diese Kratzspuren, ne? Und dann kann man sich die Krallenspuren angucken und sieht den Pfad und hat dann auch nochmal einen Hinweis, dass hier Dachse herlaufen. Auch natürlich, wenn der vielleicht ein bisschen höher ist, dann gibt's dementsprechend vielleicht so Nebenwege, wie die versuchen, ein Hindernis zu umgehen oder unten drunter herzukriechen, so etwas. Da kann man immer mal schauen, wenn da Dornen sind, vielleicht bleiben da Haare drin hängen. Also dann sieht man die typischen, sehr borstigen Dachshaare vielleicht irgendwo hängen. Daneben lohnt es sich auch immer, nach Totholz zu gucken, also verfaulenden Baumstämmen, Baumstümpfen. Da sind häufig Insektenlarven drin oder andere Nahrungsquellen. Manchmal ist es ja Morsch da drunter, dann ist ein Gebüsch, dann ist vielleicht auch ein Mäusenest da. Und da gibt es auch Dachse, die das gerne mal zerlegen. Da muss man natürlich dann schon so ein bisschen wissen, wie sehen solche Kratzspuren aus, damit man das nicht verwechselt, weil an Totholz sind viele Tiere und suchen da. Also man sieht häufig auch Spechtspuren natürlich, Hackspuren, auch Spechte, die da Späne abhobeln. Aber Kratzspuren sehen da manchmal noch ein bisschen anders aus, darf man dann halt auch nicht mit Hunden verwechseln zum Beispiel, die dann auch gern damit spielen oder da mal einem interessanten Geruch nachgehen. Naja, aber sowas sieht man auch in der Nähe des Baus. Soweit vielleicht dazu, wie sieht so ein Dachsbau aus und wie kann man ihn erkennen. Vielleicht noch mehr abschließend aus einer ein bisschen Distanzsicht heraus. Also wenn ihr so etwas sucht und wie gesagt, man kann solche Pfade suchen und schauen, ob man einen Dachsbau findet. Das andere ist, sie sind gerne an schrägen, auch in meiner Wirklichkeit sehr gerne an Südwest hängen, an südlichen Hängen, Südwest, manchmal Südost, meistens Südwest hängen. Und dann sieht man aus der Entfernung eigentlich schon so diese Balkone, diese Veränderung der Landschaft. Also ich bilde mir ein, wenn ich in einem neuen Mittelgebirge bin, in so ein bisschen hügeligen Gelände, dass ich schon mit meiner Vermutung, wo ich als Dachs hier wäre, häufig gar nicht so falsch liege. Dass häufig wirklich an diesen Stellen auch Dachsaktivität, Dachsbaue dann sind. Also wir kommen gleich noch darauf, was noch so Kriterien sind für so einen Dachsbau. Ich möchte jetzt vielleicht erstmal dazu kommen, zu meinem früheren, sehr geheimnisvollen, sehr faszinierenden Blick auf Dachsbauten, dass ich ein bisschen davon kassieren musste und heute anders sagen würde und auch werde. Und das aber dadurch durch die tiefergehende Beschäftigung damit noch weitere Fragen und Fakten aufgetaucht sind, die eigentlich noch faszinierender sind. Also starten wir mal mit dem Bild, was ich bis vor einem Jahr vielleicht gezeichnet habe. Naja, und da habe ich, was ich so herausgefunden habe, was ich gehört habe, war wirklich, diese Dachsbauten können sehr groß und sehr alt sein. Da gab es Bauten mit 30, 40 Wurfkesseln innen drin und Gängen von mehreren hundert Metern Länge, teilweise 40, 50 Löcher, die an die Oberfläche gehen. Und diese Löcher haben halt verschiedene Funktionen, ne? Das ist nochmal so ein Blick zurück auf diese Spurengeschichte, wie kann man ein Dachsloch erkennen. Nicht alle dienen als Ein- oder Ausgang, sondern manche dienen auch nur als Fluchtweg, als Tageseinstand. Ich hatte in der anderen Folge schon auch über Nebenbauten berichtet, dass es sowas auch gibt, oder als Belüftungslöcher, Kanäle. Und so haben auch die Gänge unten im Bau unterschiedliche Funktionen. Es gibt solche Hauptwege, die dann vom Ausgang zu den Wurfkesseln oder Schlafkammern führen und dementsprechend Nebengänge, die recht wenig benutzt werden. Also das erklärt auch, dass nicht alle Löcher gleich aussehen, ne? Also es sind eher die Haupt-Ein- und Ausgänge, die diese Rinne haben und die breiter sind. Die anderen können auch durchaus rund oder sogar längst oval sein, also hochoval sein und eher die Größe von einem Fuchsloch haben. Also nur allein von der Größe oder von der Form oder auch dem Auswurf. Die haben dann teilweise nicht diese Riesenbalkone, kann man nicht auf Dachs oder Fuchs schließen. Da muss man sich die Gesamtsituation angucken. Wieso haben manche Löcher nicht diese Balkone? Naja, weil das Erdreich aus den Hauptbalkonen raus befördert wurde und hier vielleicht nur ein kurzer Ausgang gegraben wurde. Und wenn dann die Erde verteilt wird und hinter Brombeeren drüber wachsen, dann sieht man es halt nicht mehr richtig. Ne? Also das ist schon ein Unterschied. Und insgesamt, wenn man sich die Gesamtsituation anguckt von solch einem Bau und dann aber schaut, auch wie viel Auswurf ist da. Also das hilft einem manchmal auch wirklich weiter bei der Frage, wer war der Verursacher, dass man die Größe des Baus unter der Erde sieht man an der Gesamtmenge des Auswurfs außerhalb der Erde. Das ist schon ein ziemlich guter Hinweis. Aber wie gesagt, nicht alles ist frisch und nicht alles ist an dem Loch, wo ich gerade stehe. Das ist dann einfach wichtig, sich nochmal klar zu machen. Jetzt kommen wir noch zu was Faszinierendem. Was ich erzählt habe, war, es gibt, das ist auch nicht falsch, es gibt Schriften aus dem Mittelalter, die sind mehrere hundert Jahre, teils ja fast 1000 Jahre alt, und die beschreiben teilweise Dachsbauten da, wo man sie heute noch sieht. Also die können sehr alt sein. Wenn sich an der Landschaft drumherum, an den Nahrungsquellen, an dem Gelände, an der menschlichen Nutzung nicht gravierend etwas ändert, kann sein, dass das einfach ein gutes Dachshabitat ist und sehr lange, mehrere hundert Jahre, teilweise 1000 Jahre alt an derselben Stelle ist. Und bisher habe ich dann immer erzählt, ja, wenn es 1000 Jahre sind, können es auch 2 oder 3 oder 4000 Jahre alt sein. Und ich weiß jetzt, dass irgendwie Termitenbauten als somit da die ältesten Bauwerke der Welt, glaube ich, gelten, wenn ich mich da nicht täusche. Wenn ich mich täusche, gerne Korrekturen schreiben. Dann habe ich gesagt, ja, dann könnten aber Dachsbauten ja auch nur, weil jetzt man erst hier im Westen im Mittelalter angefangen hat, richtig zu schreiben, heißt das ja nicht, dass dann erst die Dachse da waren. Die können ja dann auch 2 oder 3 oder 5000 Jahre alt schon sein, diese Dachsbauten. Fand ich jetzt plausibel, ne? Dass zumindest, dass das möglich ist. Jetzt habe ich mich damit beschäftigt und bin darauf gestoßen, dass der älteste dokumentierte Dachsbau wohl um die 13.000 Jahre alt ist und aus der Mecklenburgischen Schweiz stammt. Und man hat das so nachgewiesen, dass man natürlich geschaut hat, wo sind, also es haben Archäologen, das geht dann über die Kenntnisse der Biologen hinaus, da gibt es dann archäologische Methoden, mit denen man dann halt diese Auswurfshügel untersucht und da findet man auf einmal alte Artefakte aus verschiedenen Zeitaltern, die vom Dachs nach oben befördert wurden. Nun ist das ja noch nicht ein Nachweis. Habe ich dann bei meinen ersten Recherchen gedacht, weil man kann natürlich als Dachs tief graben und alte Dinge hochbuddeln, auch wenn der Bau erst 30 Jahre alt ist. Aber das geht also als Nachweis nur mit wirklichen komplexen archäologischen Methoden, wenn Schicht für Schicht untersucht wird und dann auch mit verschiedenen archäologischen Methoden Altersbestimmung gemacht wird, nicht nur zu den Artefakten oder Knochen, die man findet, zu den Nahrungsresten oder ähnlichem, sondern auch wirklich da die Sedimente untersucht auf das jeweilige Alter und so auch eine Bauhistorie praktisch ableitet. Also wirklich guckt, welche Bauteile gab es in welchem Alter und wann wurde was wohin gegraben. Das kann man richtig wissenschaftlich untersuchen. Und das wurde dort in der Mecklenburgischen Schweiz zum Beispiel, aber auch an anderer Stelle in England gemacht. Da kann man nicht auf diese 13.000 Jahre, aber auch auf Bauten, die so zwischen 7.000 und 10.000 Jahre alt waren. Also, dass es Bauten gibt, die einfach wirklich sehr, sehr alt sind, ist quasi, nicht nur quasi, ist nachgewiesen. Und das finde ich schon ziemlich faszinierend. Wenn ich durch den Wald gehe und ich sehe so einen Dachspfad und ich stelle mir jetzt vor, vielleicht geht hier viele Jahre schon ein Dachs her. Ne? Also wie viele Jahre das vielleicht ist, vielleicht gibt mir der Dachsbau, den ich finde, dann auch einen Hinweis darauf, wie groß ist der eigentlich. Ne? Und dann muss ich vielleicht nicht alles archäologisch untersuchen, aber allein, dass es Tiere gibt, die so lange so eine Wohnung ausbauen, benutzen und immer die gleichen Wege gehen, finde ich schon faszinierend. Also stellt euch vor, Napoleon zieht durch die Wälder und dann gab es schon diesen Dachspfad, den ich jetzt gerade vor mir sehe. Das ist schon abgefahren. Spannende Tiere. Gut, das ist das mit dem Alter. Also da kann man sich beliebig rein vertiefen. Aber wie gesagt, der wirkliche Nachweis ist dann schon anspruchsvoll und wird auch wegen der Komplexität eher selten durchgeführt. Also man darf ja auch nicht ohne Grund einfach wildlebende Tiere nach dem Tierschutzgesetz stören. Also wenn da Dachse leben, dann ist es auch nicht so einfach, eben mal so einen Dachsbau in Scheibchen zu schneiden und zu untersuchen. Vielleicht geht das mit irgendeinem Randbereich. Das weiß ich jetzt nicht genau, wie der Tierschutz bei solchen Untersuchungen beachtet wurde. Ich wollte nur nochmal darauf hinweisen, wenn ich hier so Hinweise gebe, wie man Dachsbauten findet, dass ihr bitte immer auch mit dem nötigen Respekt halt jetzt das Wohnzimmer der Tiere behandelt. Und Dachse sind scheu und vorsichtig. Und wenn jetzt ganz viel menschliche Witterung da, wo keine ist, jetzt häufig in der Nähe ist, wenn man sich zu blöden Zeiten, wenn die Jungen zum Beispiel im Mai, Juni rauskommen, da aufhält und so, dann kann man die schon wirklich auch stören. Ne? Also bitte respektvoll damit umgehen. So, ein weiterer interessanter, spannender, faszinierender Aspekt war, dass verschiedene Tiere wie Füchse, manche Gänse, Kaninchen auch die Dachsbauten nutzen. Und bisher hatte ich das so verstanden, dass es manchmal auch zu einer Art Koexistenz kommt. Ich hatte auch von Leuten gehört, die erzählt haben, es gibt Berichte darüber, dass Dachse manchmal so eine Trennwand bauen, wenn die Füchse drin wohnen, weil die Füchse halt riechen und die Dachse eher reinlich sind. Das ist natürlich so ein bisschen lustig dann. Und es wurde auch von einem Burgfrieden gesprochen. Also sprich, wenn Fuchs und Kaninchen im selben oder Gans im selben Bau sind, dass es dann nicht zur Prädation kommt, dass also die Füchse nicht an die jungen Gänse oder die Kaninchen gehen und dass innerhalb des Baus Ruhe herrscht. Soweit die Berichte und die schönen Geschichten. Wie ist es jetzt in Wirklichkeit? Insgesamt ist das Bild eher, dass es sich, ich hatte ja schon gesagt, es gibt teilweise sehr große alte Bauten, also sie sind unterschiedlich groß, die größten können 200 Löcher haben, wirklich mehrere hundert Meter Höhlen, 50, 60 Wurfkessel dazu, Schlafhöhlen und dergleichen mehr Nahrungshöhlen. Und da gibt es natürlich Bereiche, die von der aktuellen Dachsfamilie nicht so genutzt werden, abgelegene Bereiche. Und die werden dann gern von anderen Tieren auch genutzt. Und es ist jetzt nicht so, dass es irgendeine Art von Symbiose gibt, also dass zum Beispiel es zu einer gemeinsamen Verteidigung kommt gegen Prädatoren oder so etwas, oder dass sie sich jetzt alle lieb haben, sondern es eher insgesamt ist diese Koexistenz in dem Bau dadurch zu erklären, dass andere einfach die Vorteile nutzen. Dafür gibt's auch einen Fachbegriff, der heißt Kommensalismus. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, bei dem der Untermieter einen Vorteil hat, der Dachs hat keinen messbaren Schaden oder Nutzen. Und was gibt's da alles? Also zum Beispiel den Fuchs, der ist ein sehr häufiger Untermieter. Er, wie gesagt, in abgelegenen Bereichen des Baus. Meistens gibt es keine aggressiven Konflikte, aber es gibt auch Interaktionen, die aggressiv sind. Also teilweise gibt's auch Videos, YouTube von Nachtsichtkameras, wo man dann sieht, dass ein Dachs versucht, einen Fuchs zu vertreiben. So, es ist also gar nicht immer so harmonisch, wie es wirkt, aber eigentlich ist es so, dass die nebeneinander da ganz gut leben können. Nicht nur bei Füchsen, auch bei anderen Tieren ist da die Toleranz durch den Dachs nicht nur durch dann halt jetzt die räumliche Entfernung zu erklären, also dass die eher abgelegene Bereiche gerade nicht genutzte Bereiche des Baus nutzen, sondern zum Teil auch durch einen unterschiedlichen tageszeitlichen oder jahreszeitlichen Nutzungsrhythmus. Ja, also dass da diese Aktivität-Peaks dann einfach zeitlich versetzt sind. Und meine Erklärung insgesamt ist, zu diesem Toleranzverhalten, das sieht man auch in anderen Bereichen des Tierreichs der Natur, dass Tiere ja nicht blindwütig immer aufeinander zu rennen und Konflikte suchen und sich nur kratzen und beißen, töten oder vertreiben, sondern dass häufig genug sehr vorsichtig und abgestimmt agiert wird, also dass man sich sehr genau überlegt, wann gehe ich eigentlich in den Konflikt, wann lohnt es sich, da ein Risiko einzugehen, in eine wirkliche Auseinandersetzung zu gehen. Und da ist es auch für einen Dachs natürlich ein Risiko, einen Konflikt zum Beispiel mit dem Fuchs anzufangen. Und wahrscheinlich zeigt dann die Evolution, die jahrelange Erfahrung, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm für mich, wenn der Fuchs hier im Randbereich seine Jungen aufzieht oder sich tagsüber hinlegt. Der Fuchs ist sowieso überall. Ich muss nicht kämpfen, ne? Also es ist vielleicht der bessere Weg, es zu tolerieren. Also wie gesagt, räumliche Entfernung und wahrscheinlich auch zeitlich versetzte Aktivität und die Erfahrung, was geht gut und was geht nicht gut, führt am Ende zum Konflikt oder zur Konfliktvermeidung. Ja, wen haben wir da noch? Gerade in Osteuropa, in Asien, ist der Marderhund sehr verbreitet. Er kommt immer weiter auch nach Westen. Also in Nordrhein-Westfalen gibt's auch schon Marderhunde, schon seit längerem. Und da ist es ausführlich dokumentiert, dass die auch regelmäßig Dachsbauten nutzen zur Jungenaufzucht. Darüber hinaus andere Marderartige, Iltisse, Steinmarder, Baummarder, die nutzen Dachsbauten vor allen Dingen als Tagesversteck. Also meistens nicht als Ort, um die Jungen aufzuziehen. Daneben Feldhase, das wird den einen oder anderen verwundern, weil Feldhasen eigentlich ja nicht in Höhlen leben, wie die Kaninchen, sondern ja in ihren Sassen hocken, im Wald, am Waldrand, am Feldrand. Aber es wird schon gelegentlich, wird ein Dachsbau als Fluchtversteck genutzt, das ist also auch dokumentiert. Ich sage jetzt hier auch was zu nicht so häufigen Fällen, die nicht so ausführlich dokumentiert sind, weil es ja auch immer interessant sein kann für Spurenleser, für Tracker unter uns, unter euch, die an einem Dachsbau sind, weil das ja schon ein cooler Ort ist mit manchmal frisch aufgeworfener Erde und freien Erdflächen. Und da sieht man manchmal einfach verschiedene Spuren. Und so kann das natürlich behilflich sein, wenn ich weiß, was gibt es eigentlich alles, was kann da eigentlich alles los sein, um dann solche Spuren vielleicht auch deuten zu können und Hypothesen aufzustellen. Also sich das dann vielleicht daraufhin genauer anzuschauen. Siebenschläfer können in ruhigen Bereichen des Baus oder in Baumwurzeln am Baurand innerhalb des Bausystems sich aufhalten, da vielleicht auch zur Ruhe kommen. Waldmäuse und Rötelmäuse sind häufige Bewohner der oberflächennahen Bereiche und Gänge, nutzen den Bau auch als Schutz vor Prädatoren. Kreuzottern werden regelmäßig in Dachsbauten angetroffen zum Überwintern. Also sie nutzen dann die frostfreien Tiefen des Baus. Genauso wie auch Ringelnattern. Waldeidechsen nehmen ganz gern mal diese sonnenexponierten Balkone, diese Eingangsbereiche, um sich zum Beispiel morgens aufzuwerben oder auch aufzuhalten, weil da auch häufiger Insekten sind. Und auch als Überwinterung kann so ein Bau genutzt werden von Erdkröten oder Grasfröschen, die das auch nutzen als Schutz vor Austrocknung. Da sage ich gleich noch was zu, weil auch die Luftfeuchtigkeit drin recht hoch ist. So, und dann kommen wir zu den Vögeln. Stockenten zum Beispiel sind bekannt dafür, dass sie gelegentlich ihre Eier in verlassene Dachsbauen, vor allen Dingen in Ufernähe, ausbrüten. Das sind zum Teil dann auch diese Nebenbauten, die ich in der letzten Folge beschrieben habe. Waldkreuze nutzen bisweilen große offene Baueingänge als Tagesversteck oder auch als Brutplatz. Gänsesäger, das sind jetzt so Ausnahmefälle, aber gibt es durchaus auch. Das sind Höhlenbrüter, die in seltenen Fällen auch gerade in Bereichen von Flussüfern, da dann, wo es vielleicht ein bisschen höher ist, dann Dachsbau auch als Nistplatz annehmen. Und Dohlen nutzen auch schon mal Eingangsbereiche von Dachsbauten als Brutplatz. Und dann kommen wir zu den Gänsen. Das ist eigentlich das, was am bekanntesten ist. Jetzt ist ja so, dass die meisten Gänse Bodenbrüter sind und nicht in Höhlen brüten. Es gibt aber Ausnahmen. Die bekannteste ist sicherlich die Brandgans. Das ist ein klassischer Untermieter. Das ist gut dokumentiert. Sie nisten natürlicherweise oder häufig in Kaninchenbauten, Erdlöchern, in Dünen, in Felsspalten oder auch in Dachsbauten und da auch in verlassenen Randbereichen oder in ganz verlassenen Bauten. Das Verhalten ist weit verbreitet und dokumentiert. insbesondere in Küstengebieten, wo die Lebensräume von Brandgans und Dachs aufeinandertreffen, also zum Beispiel Dünenlandschaften und Küstenwälder. Also mit der Brandgans etwa vom Verhalten verwandt ist die Rostgans, wo man auch sagen kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass wo das Verbreitungsgebiet der Rostgans mit dem des Dachsen überlappt, zum Beispiel in Teilen Osteuropas und Asiens, das naheliegend ist, dass auch Rostgänse das Verhalten der Brandgans zeigen. Es ist aber durch Studien jetzt belegt. Es gibt dafür keine spezifischen Studien, das wurde noch nicht so untersucht. Man könnte jetzt auch sagen, für die Nilgans wird etwas Ähnliches zutreffen. Die ist ja sehr vielseitig, was die Brutplätze angeht. Es ist bekannt, dass sie auch in Höhlen brütet. Da ist es aber, sie ist jetzt recht bekannt bei uns und sehr breit verbreitet, auch schon als Brutvogel in Deutschland, in Mitteleuropa. Und ja, man kennt auch lustige Beispiele wie ein Wanderfalke aus einem Wanderfalken-Nistkasten in 60 Meter Höhe an einem Industrieschornstein von einer Nilgans aus dem Kasten geschmissen wird und verdrängt wird und die Nilgans dort brütet. Also es gibt schon krasse Beispiele von der Nilgans. Aber ja, genau, man ist gewohnt, wir kennen es aus Greifvogelhorsten, also man kennt es von ihr, dass sie gerne zwar in Höhlen brütet oder auch auf alten Greifvogelhorsten, aber gerne erhöht. Also das würde gegen die Nutzung von Dachsbauten sprechen. Und es gibt dazu meines Wissens auch keine Dokumentation. Also vor allen Dingen Brandgans, wahrscheinlich Rostgans. Diese Stockentengeschichte hatte ich erzählt und auch Gänsesäger. Also verschiedene Vögel, die da auch brüten teilweise und damit natürlich auch wieder Ziel darstellen im Dachsbau für Prädatoren. So, das war schon eine ganze Menge an Untermietern, möglichen Untermietern in Dachsbauten. Aber wir sind noch nicht am Ende. Man muss sich das vorstellen. Ich hatte vorhin kurz skizziert, wie groß kann denn so ein Dachsbau eigentlich sein? Und wie tief auch, 5, 6 Meter tief, viele 100 Meter Gänge, viele verschiedene Aus- und Eingänge mit verschiedenen Funktionen, Nahrungshöhlen, Wurfkessel, Schlafhöhlen, also verschiedene Höhlen einfach im Boden. Und was man sich sehr leicht vorstellen kann, es gibt tief unter der Oberfläche ja auch unterschiedliche Klimazonen, auch da wieder unterschiedliches Leben. Wenn wir anfangen am Eingangsbereich, dann gibt's da eigentlich ja vielleicht windgeschützte Bereiche, aber eigentlich sind Temperatur, Luftfeuchtigkeit ähnlich wie draußen, also unterliegt täglichen und jahreszeitlichen Schwankungen, sind vielleicht etwas abgedämpft wegen des Windschutzes. Hier finden sich dann oft auch Arten, die auch in anderen Höhleneingängen oder unter Steinen leben. Wenn man jetzt sich die Haupttunnel anguckt oder die Schlafkammern, die Schlafkessel, dann hat man ein hochgradig stabiles Klima. Die Temperatur bleibt das ganze Jahr über nahezu konstant. In Mitteleuropa sind das so 8 bis 10 Grad. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und konstant. Es ist die ganze Zeit völlig dunkel und praktisch keine Luftbewegung. Hier leben dann schon wirklich spezialisierte Höhlenbewohner. In der Nähe zur Oberfläche ist dann das Klima leicht beeinflusst von der Außentemperatur, aber es gibt eine isolierende Streuschicht und die Aktivität der Dachse, also auch Körperwärme, teilweise aber auch Zersetzungsprozesse der organischen Materialien, also des Streus oder von Nahrungsresten. Und da kann es lokal zur Erwärmung kommen. Hier wohnen dann zersetzungsorientierte Arten und solche, die etwas wärmere Temperaturen bevorzugen. Die Fauna im Bau ist also eine Mischung aus echten Höhlenspezialisten und eher generalistischen Arten, die den geschützten Raum opportunistisch nutzen, also einfach die Gelegenheit sehen und damit gehen. Wenn man sich Insekten anguckt, dann gibt es schon auch spezifische Insekten, die man im Dachsbau findet. Das sind Flöhe, Dachsflöhe. Das sind spezifische Parasiten des Dachses, die leben im Fell und in der Streu der Schlafkammer. Dann gibt es Käfer, also verschiedene Laufkäfer Und Kurzflügler, die jagen andere Kleintiere im Bau, also andere Insekten oder Springschwänze. Dann gibt es Fliegen, also Dachsfliege zum Beispiel ist ein hochspezialisierter, blutsaugender Parasit, der fast ausschließlich auf Dachsen zu finden ist. Und es gibt sowas wie Schmetterlingsmotten. Motten, die können keratinhaltige Materialien fressen und die leben im Streu. Dann gibt es Spinnen, die bauen ihre Netze in Eingangsnähe, um die hereinkommenden Insekten zu fangen. Jagdspinnen durchstreifen die Gänge auf Beutesuche. Milben gibt es, also es gibt parasitische Milben im Fell der Dachse. Es gibt räuberische Milben, die Springschwänze und andere Kleinstlebewesen jagen. Und Sakrophage, also zersetzende Milben, die sich von organischem Material ernähren. Springschwänze sind eine riesige Gruppe an Tieren, die sehr wichtig sind für Ökosysteme und von denen man, glaube ich, noch gar nicht so viel weiß. Es sind halt auch Urinsekten, die es schon sehr, 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 sehr lange gibt, und das sind Primärzersetzer im System. Sie ernähren sich auch von Pilzmyzel und von zerfallender organischer Materie im feuchten Streu und bilden wieder die Nahrungsgrundlage für viele Milben und Spinnen, die wieder, ja, als solche kleinen Insekten jagen. Mein Problem an dieser Stelle, ich bin jetzt echt noch lange weit entfernt davon, viel über Insekten sagen zu können. Das ist für mich noch so ein Riesenbereich, wo ich gerne noch ein bisschen weiter eintauche. Ich habe hier zum Beispiel meine Neugierde benutzt, um da mal wirklich zu recherchieren, was geht im Dachsbau eigentlich so ab. Und ich will euch jetzt nicht stressen mit einem zu tiefen Einblick in diese Insektenwelt, aber ein bisschen weiter treibe ich es dennoch, allein um nochmal so ein Gefühl dafür zu kriegen, ja, mit euch zusammen, wie weit kann man da eigentlich gehen? Und man kann noch viel weiter gehen, als wir das jetzt hier heute tun. Also, was sind so typische, also ich habe nochmal mich gefragt, ich kenne das halt von Federn, wenn man jetzt eine Feder sammelt oder bestimmen will und sich die anschaut, muss man ja auch aufpassen, wie man die lagert. Manchmal sind die von Milben schon verfallen oder von anderen Keratinzersetzern, und dann sieht die Feder vielleicht nach vier Monaten gar nicht mehr so schön aus, wie als ich sie gefunden habe. Und wie wird eigentlich Keratin, das ist ja ein Eiweiß, zersetzt, wieso ist das so haltbar? Ja, dazu gibt es eine kleine Gruppe hochspezialisierter Insekten, die genau diese Nische besetzen. Und die wichtigsten keratinfressenden Insekten sind im Dachsbau zum einen keratinfressende Käferlarven. Da gibt es zum einen Speckkäfer, also da die Larven der Gattung Dermestes und Antrenus. Das eine ist der gemeine Speckkäfer, das andere ist der Museumskäfer. Das sind berühmt-berüchtigte Keratinfresser. Der heißt Museenkäfer, weil er natürlich in der Lage ist, in Museen Tierpräparate zu zerstören. Das ist das Gleiche, was ich jetzt auch mit den Federn gerade angesprochen habe. Im Dachsbau erfüllen sie eine wichtige ökologische Rolle, weil sie ernähren sich dort gezielt von trockenen, keratinösen Materialien wie ausgefallenen Haaren, Federn, Hautschuppen oder toten Insektenpanzern, Chitin. Die sind aus Chitin, ne, die sich in der Streu der Schlafkammern ansammeln. Und dieses Keratin ist ja das Hauptprotein von Haaren, Federn, Krallen, Hufen. Das besteht aus sehr starken, widerstandsfähigen Fasern. Und man braucht schon ja so eine Spezialisierung, um das angehen zu können, um das zersetzen zu können. Teilweise haben dann diese Insekten die Enzyme selbst im Verdauungstrakt, also Enzyme, die diese Proteine spalten. Teilweise haben sie Bakterien, die das können, die diese Enzyme entwickeln im Verdauungstrakt. Oder sie haben wieder Zusammenhänge mit verschiedenen Pilzen, die das Keratin vorverdauen, also dann verfügbar machen. Das machen zum Beispiel dann auch diese Moderkäfer. Na, also es gibt am Ende ja sehr komplexe ökologische Zusammenhänge. Es gibt innerhalb von solchen großen Dachsbauten verschiedene Zonen, die verschiedenen Tieren besetzt werden und, wie wir jetzt gerade gehört haben, auch wieder im Zusammenhang stehen mit Viren, mit Pilzen, mit Bakterien. Verschiedene Insekten, Spinnentiere agieren miteinander. Und es kommt am Ende so eine Parallelwelt wieder heraus oder viele kleine Welten in so einem großen Dachsbau, die ohne den Dachsbau so dort nicht entstehen würden. Und es ist jetzt nicht nur wichtig im Hinblick darauf, dass wir jetzt hier so einen interessanten Lebensraum haben, sondern wir haben ja auch Evolutionswege in diesen Habitaten, in so einem Höhlenhabitat. Ne, zum Beispiel gibt es dort Kurzflügler, die wieder diese Speckkäferlarven fressen. Und die haben eigentlich gar keine kurzen Flügel, sondern ein spezielles Faltsystem, wie sie ihre Flügel falten, damit die nicht zu lang hinten überragen und sie beweglich werden in diesen Höhlensystem, gleichzeitig aber außerhalb der Höhlen flugfähig bleiben, um dann große Distanzen überwinden zu können. Also das hat wieder diese Ökosysteme in den Höhlen, haben wieder Folgen für die Evolution, bieten Nischen, bilden weitere Nischen, in die sich wieder Tierarten, Pflanzen, Arten, Pilzarten hineinentwickeln und am Ende wirklich ein Beitrag zur Artenvielfalt sind. Das soll es vielleicht zu dem Subthema jetzt auch schon sein. Also man könnte das noch beliebig weiterführen mit Pseudoskorpionen, mit Fliegenlarven. Da geht's noch weiter. Da können wir wahrscheinlich 10 Podcaste allein zur Insektenwelt oder zur Spinnenwelt in Dachsbauten machen. Wir sind ja noch gar nicht auf verschiedene Kontinente eingegangen oder verschiedene Höhen oder Klimazonen. Wir werden jetzt auch nicht weiter vertiefen, dass das Leben in der totalen Dunkelheit ja wieder Folgen hat dafür, wie sich solche Tiere entwickeln im Hinblick auf ihre Sinneswahrnehmung, ne? Also Wahrnehmung von Vibrationen, die wichtig sind, von chemischen Reizen, also chemische Kommunikation, Duftwahrnehmung und solche Geschichten. Es ist endlos riesig, dieses Thema, und faszinierend. Denkt vielleicht einfach daran, wenn ihr mal im Wald so ein Loch seht. Also man macht bestimmt zusammengefasst keinen Fehler, wenn man sagt, der Dachs ist so eine Art Ökosystemingenieur, der die Landschaft, die Biodiversität und die ökologischen Prozesse aktiv umgestaltet. Und da gibt es mehrere Dimensionen. Also über den Bau haben wir jetzt gerade gesprochen, aber es gibt auch noch andere, ja, Mikrohabitate, über die wir noch nicht so gesprochen haben. Also abseits nochmal des Dachsbaus, der jetzt sehr offensichtlich ist. Dieses ausgehobene Erdreich zum Beispiel, das schafft Offenbodenstellen und Pionierstandorte für spezialisierte Pflanzen und Insekten. Es gibt ja Hügel und Senken, also eine Art Mikrorelief, die auch wieder den Wasserhaushalt, das Nährstoffangebot verändern, ne? Also es kann hier und da zu kleinen Pfützen zum Beispiel kommen. Es ist Lebensraum für hunderte Tierarten, wie bereits beschrieben, also nicht nur im Bau, sondern auch oben durch die neue Struktur und durch diese offenen Bodenstellen. Es gibt eine Funktion Bodenbelüftung und Durchmischung. Also es wird intensiv gegraben, nicht nur im Bau, sondern auch nach Bodenwespennestern, nach Ameisennestern, nach Mäusenestern, es wird Totholz zerwühlt, es wird in Baumstümpfen gewühlt und gegraben, und dieses intensive Graben belüftet den Boden und verbessert auch die Wasserdurchlässigkeit und mischt verschiedene Bodenschichten durch. Das fördert wieder die Bodenfruchtbarkeit und die Aktivität von Bodenorganismen, zum Beispiel am Ende von Regenwürmern, die wiederum Hauptnahrung des Dachses sind. Also auf der einen Seite ist der Dachs dann ein Hauptpredator für die Regenwürmer. Also die haben Grund, ihn zu fürchten und zu meiden. Auf der anderen Seite nutzt er ihn, weil er den Boden auflockert. Dachse sind auch so eine Art Bioindikator für halbwegs intakte Umwelt. Sie meiden eigentlich große landwirtschaftliche Monokulturen. Warum ist das so? Also weil dort die Böden teilweise recht lebensarm sind, ne? Weil intensiv mit Pestiziden, mit Herbiziden, mit Dünger gearbeitet wird Und was ein Dachs über das Jahr braucht, ist ja eigentlich Nahrungsverteilung über das ganze Jahr hinweg, verschiedene Nahrungsquellen. Und das fällt in so großen Monokulturen schwer. Da ist, wenn es keine Insekten gibt, gibt es auch wenig Mäuse, Spitzmäuse im Boden, Wühlmäuse wenig. Es wird häufig Bodenbearbeitung gemacht, da können sich keine Mäusekulturen bilden. Die werden dann auch totgepflügt oder sie werden halt vergiftet. Also da, wo es gut strukturierte Landschaft gibt, wo es vielleicht ein Nebeneinander von Weiden, von Feuchtwiesen, von Habitatsgrenzen und von landwirtschaftlichen Flächen gibt, gibt's halt ein größeres Nahrungsangebot über das ganze Jahr hinweg. Und man sieht zum Beispiel in Irland oder auch in schottischen Gebieten, die also auch recht wintermild sind. Also es ist im Winter da auch recht ungemütlich. Aber es ist häufig durch den Golfstrom halt dann nicht frostig. Und das heißt, es gibt auch im Winter Zugang zu Regenwürmern. Und dann sieht man, dass anders als in Mitteleuropa vielleicht, in eher Kontinentalklima, Dachse im Winter auch weniger Winterruhe halten, weil sie besseren Zugang zu den Regenwürmern haben. Das ist also dann auch dynamisch, dieses jahreszeitliche Verhalten. Und hängt vom Nahrungsangebot natürlich am Ende ab. So, aber weiter zum Dachs als Bio-Ökosystem-Ingenieur. Er hat ja nicht nur den Dachsbau und seine Wühltätigkeiten dort, sondern auch überall, wo er Latrinen anlegt, hatte ich vorhin schon erzählt, gibt's natürlich wieder Insekten, Käfer, die den Kot abbauen, andere, die diese Käfer fressen, also diese Orte suchen. Es gibt ein verändertes Nährstoffangebot am Boden dort. Es gibt wieder Mikrohabitate, also kleine Löcher, die überall gegraben werden, wieder mit anderem Luft- und Feuchtigkeitshaushalt und anderen Voraussetzungen für Leben, was sich da wieder ansiedeln kann. Gerade diese lockeren und lückigen Böden sind Jagdgründe und Verstecke für Bienen und Wespen, für Wildbienen. Die nehmen gerne auch zum Beispiel diese steilwandigen, sandigen Abbruchkanten der Baue. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Wo bauen eigentlich die Dachse ihre Böden? Und man sieht, also das sind auch Geologen, das sind wirklich Ingenieure. Die nehmen schon eher wasserundurchlässige Böden, also viel lehmhaltige Böden, wo sie unten drunter bauen, so dass sie eigentlich ein wasserundurchlässiges Dach haben. Dazu aber gibt es Hinweise darauf, dass die Eingangsbereiche dann gerne in Bereichen gebaut werden, wo es so Sandinseln gibt, ne? Dass also da der Boden eher locker ist, so dass es da zur Versickerung kommt. Nicht nur, dass solche Orte gesucht werden oder dann schwerpunktmäßig genutzt werden, sondern teilweise wird auch Streu oder Sand sogar dahin geschafft, hingeschoben, man kann es sich nicht anders erklären, um da wirklich solche Sickerstellen zu schaffen, dass bei Starkregen halt der Bau nicht vollläuft mit Regen. Vielleicht noch ein paar Worte. Wie macht der Dachs das eigentlich in der Stadt? Es ist schon so, wenn es zu viele stark versiegelte Flächen gibt, dann hat der Dachs es schwer, über das ganze Jahr Nahrung zu finden. Also er ist schon eher in den Randbereichen oder da, wo es große Parkanlagen gibt, zum Beispiel auf Friedhöfen. Da ist er dann gerne in so etwas stärker bewachsenen Gegenden. Teilweise gibt es ja auf Friedhöfen Nadelbauminseln und da und runter zum Beispiel in irgendwelchen Randbereichen, wo Brombeeren wachsen, wo man nicht so gut hinkommt, wo die Leute mit Hunden nicht so gut hinkommen. Da ist gerne der Dachs und der hat dann halt auf den Friedhöfen häufig umgegrabene Stelle, häufig lockere Böden, häufig so Wiesen, Teile, die eher feucht und weich sind und es mager. Ganz gern, wenn dann da am Randbereich noch ein Bach ist, dann ist das schon ziemlich cool. Gerade weil auf einigen Friedhöfen dürfen ja auch keine Hunde mit drauf, und wenn dann nur an der Leine, so dass diese freilaufenden Hunde, die immer so in die Eingangsbereiche auch der Dachsbauten kommen, da recht selten sind und dazu halt das Nahrungsangebot ganz gut ist. Also da findet man die recht häufig. Oder auch in Wäldern an Habitatsgrenzen, in grünen Stadtteilen können sie auch sein und sie passen ihren Rhythmus auch ganz gut dann an die Menschen in der Gegend an. Das heißt, sie nutzen in der Nacht, wenn alles schläft, auch Komposthaufen oder so etwas, menschliche Nahrungsquellen, das haben sie gelernt. Aber sie sind dann schon eher im Dunkeln unterwegs und eher im Verborgenen unterwegs. Also werden eigentlich recht selten dann wirklich von Menschen gesehen. Und ich merke das in Gesprächen oder Vorträgen in Seminaren immer wieder, wie überrascht eigentlich Menschen sind, wenn ich sage, hier in deinem Stadtteil gibt es mehrere Dachsbauten. Ne? Also das, ich meine, das halten die gar nicht für möglich, dass sie die noch nie gesehen haben. Die nutzen auch ganz gern menschliche Infrastruktur. Also es kann auch sein, dass die mal unter irgendwelchen Bauwerken, unter Gartenlauben, ähnlich wie Füchse, auch mal einen Bau haben, also das mitnutzen. Die wissen auch sehr genau, wo unter Straßen, unter Zuglinien, unter Bahngleisen, unter Führungen sind, irgendwelche Durchlässe sind. Die integrieren die in ihr Gangsystem, in ihr Wechselsystem im Revier, weil sie da einfach gefahrlos dann die Verkehrswege queren können, unterqueren in dem Fall. Und da ja auch wieder noch deckungsreich im Dunkeln unterwegs sind, also auch beim Überqueren von Straßen jetzt nicht so häufig gesehen werden. Was mir noch ganz wichtig ist vielleicht, ist nochmal das Thema, in welchem Ruf steht der Dachs auch. Da gibt es zum Teil, habe ich auch mit Jägern Kontakt gehabt, die oder hier auch Landwirte waren und die dann vom Schaden der Dachse gesprochen haben, wenn die zum Beispiel Maiskolben sich holen. Ja, das tun die schon mal im Herbst. Man sollte aber dabei immer berücksichtigen, dass die, wie gesagt, auch Mäuse fressen und dann jagen die halt nicht einzelne Mäuse, sondern heben ganze Mäusenester aus. Also im Magen von einem Dachs ist bei einer Untersuchung mal sind über 80 Mäuse gefunden worden. Also das, und gerade so in mäusereichen Jahren ist das dann besonders stark. Also es sind vor allen Dingen dann auch Feldmäuse, aber auch Schermäuse zum Beispiel, die ja, also wenn es sie zu viel gibt, auch die Ufervegetation stark schädigen können, die dann auch vom Dachs erbeutet werden und der auf dem Weg dann auch da mögliche Schadwirkungen in so mäusestarken Jahren sehr stark reduzieren kann. Also da gibt es auch eine aus menschlicher Sicht, auch wenn ich diese Frage gar nicht immer so stark strapazieren will, aber gibt es auch eine starke Nützlingsfunktion abseits der Biodiversität, sondern wirklich auch wirtschaftlicher Schaden für Landwirte, die man da mit in Überlegungen überhaupt einbeziehen sollte. Und bei der Frage, gibt es überhaupt einen Grund, einen Dachs zu jagen? Weil da gibt es ja auch das Tierschutzgesetz, das hatten wir an anderer Stelle schon mal. Ohne vernünftigen Grund darf man einem Wildtier keinen Schaden zufügen. Und wo ist dann der vernünftige Grund? Wenn ich den Dachskörper nicht nutze, ihn nicht esse und die Schadwirkung auch höchst zweifelhaft ist. Also dann, wenn man sich jetzt nur die beiden Folgen anschaut und auch den ökologischen Nutzen, den ich heute nur an der Oberfläche versucht habe zu skizzieren, kommt man vielleicht zu einer oder kommt man bestimmt zu einer anderen Einschätzung. So, über 2 Stunden Dachs. Ich könnte noch 3 Folgen machen, aber ich lasse es erstmal dabei. Wenn ihr noch Fragen habt, recherchiert gern weiter oder schickt mir Fragen noch dazu. Wie gesagt, zum Dachs gibt's unendlich viel und auch selbst zu entdecken, wenn ihr im Grünen unterwegs seid. Viel Spaß mit dem Dachs noch und bald geht's mit anderen Tieren weiter. Guck gerne auch immer auf wildewunder.eu auf meiner Seite nach Seminaren, nach Veranstaltungen, nach Führungen. Es gibt auch ab und zu mal Führungen jeden Frühling beim NABU Ruhr umsonst, wo wir auch an einem Dachsbau vorbeikommen, wo ich das dann live mal zeige. Und auch bei unseren Exkursionswochen in der Lausitz sind wir im Dachsland unterwegs. Beim Spurenlesen lernt ihr das alles wirklich sehr, sehr genau, weil es gibt ja so einen Spurenlesjahreskurs, den ich zusammen mit Christian und Naturabenteuer Niederrhein gebe. Da gucken wir uns sowas ganz im Detail an. Aber auch die Exkursionswochen, wie gesagt, in der Lausitz geben da gute Gelegenheit, da ein bisschen sich zu vertiefen. Also schaut immer gern rein, was gibt's gerade für Angebote und Viel Spaß und Vergnügen da draußen. Bis bald.
Das war Wilde Wunder, dein Podcast über Wildtiere. Schön, dass du dabei warst. Abonnier den Podcast, damit du keine Folge verpasst und lass gerne eine Bewertung da, wenn es dir gefallen hat. Du findest Wilde Wunder auf Facebook und Instagram sowie auf wildewunder.eu.